Willkommen zurück zu Schöpfung Teil 2. Heute steige ich in die wesentlichen Punkte der ersten Schöpfungserzählung ein, wie sie in 1. Mose 1 bis 2, 4a überliefert ist, tiefer und detaillierter. Die erste Erzählung von der Schöpfung ist kein Bericht. Das ist ja im ersten Teil klar geworden. Es liegt ein himmlischer Text vor, der von Weisheitslehrern verfasst wurde. So gesehen enthält er keine sachlichen Informationen dazu, wie die Welt entstanden sein kann. Es geht nicht um die Entstehung der Welt, sondern darum, wie sie aufgebaut ist, also welche Prinzipien bzw. Grundkonstanten ausschlaggebend sind. Die lateinische Übersetzung der ersten beiden Worte der Bibel, hebräisch Bereshit, drückt das treffend aus. In principio meint keinen zeitlichen Beginn, was die andere mögliche Übersetzung in initio bedeuten würde. Dem Verfasserteam ging es nicht um naturwissenschaftliche Erklärungen, sondern darum zu zeigen, welche Setzungen, Prinzipien und Grundkonstanten der Schöpfer, Gott, in die Welt eingebaut hat, die für alle Zeiten in allen Erdteilen der Welt gültig sind. Sie wollten Gott als den Architekten und Baumeister der Welt zeigen. Das Wie der Schöpfung bewahren sie bewusst als ein Geheimnis. Gott als Schöpfer zu bekennen, heißt damit auch, die Begrenztheit des eigenen Denkens und das Unbegreifliche anzuerkennen, das allem Begreifbaren zugrunde liegt. Sie erschufen für das Tun Gottes ein eigenes Verb, hebräisch bara, schaffen, weil sie das Schaffen Gottes vom Tun und Erschaffen des Menschen abgrenzen wollten. Dieses hebräische bara, schaffen, ist eine künstliche Wortschöpfung innerhalb des Judentums. Dazu gibt es keine Parallelen in einer anderen orientalischen Sprache. Bara, hebräisch, ne, gibt es in der Bibel 46 Mal. Bara, hebräisch, ist immer auf Gott bezogen. In allen Belegstellen der Bibel liegt dem Schaffen Gottes im Sinne des Bara, interessanterweise, kein Material zugrunde. Gott braucht kein Material. Er hat sein Wort. Die erste Schöpfungserzählung ist erstaunlich offen formuliert und sagt nichts zur Herkunft der Materie und ist daher nicht mit einer Weltanschauung oder einer Theorie zu verwechseln. Durch dieses spezifische Schaffen Gottes im Sinne von hebräisch bara wird erkannt, dass man Gottes Schaffen nicht beschreiben kann. Es mahnt an diesem Punkt also zur Vorsicht. Gottes Schaffen kann man nicht analysieren, das ist eine klare Folge dieses bara. Aus dem Zustand der Welt kann man und darf man also nicht auf den Schöpfer schließen. Jetzt ein paar Worte zum Gottesnamen. In dieser ersten Schöpfungserzählung wird ausschließlich der Gottesname hebräisch Elohim verwendet. Dieser Gottesname Elohim wird über 2000 Mal in der Bibel gebraucht. Seine Kurzform ist El. Sie ist in Teilen von Namen zu sehen wie Israel, Michael, Jesreel, Gabriel und so weiter. El war jahrtausende lang der Obergott im Pantheon der Götter. Religionsgeschichtlich wurde aus El dann Elah und daraus entwickelte sich der Gottesname Allah. Die christlichen Araber sagen heute immer noch Allah, was eine allgemeine, neutrale Bezeichnung für Gott ist, wie es Elohim im Jüdischen war. Es fällt auf, dass Israel umgeben war von polytheistischen Religionen der Antike. Warum polytheistisch? Weil es im Leben viele Grundkräfte gibt und jede dieser Kräfte wurde durch die Zuweisung eines Gottes gewürdigt. Dahinter steckt eine dankbare Demut. Das muss man auch mal würdigen. So von der Hand zu weisen eben ist religionsgeschichtlich dieser Polytheismus eben auch nicht. Denn den Menschen war ja klar, dass sie ohne diese Kräfte nicht leben konnten, dass sie auf sie angewiesen sind und dass diese Kräfte stärker waren als jedes Individuum. Deshalb wurde ihnen in Liedern und Gebeten gedankt. Sie, das waren das Licht, die Fruchtbarkeit, der Regen, das Wachstum, die Gemeinschaft und für alles gab es einen Gott. Singles übrigens gab es in der Antike nicht. Sie wären eh in der Wüste oder in der Steppe nicht überlebensfähig gewesen. Das Judentum hingegen Gegen verehrt einen einzigen unsichtbaren, geschlechtsneutralen Gott, Elohim, der der Weltwirklichkeit gegenübersteht, also nicht immanent ist, sondern transzendent. Und das wiederum ist einzigartig in der Menschheitsgeschichte. Es gibt nur einen Gott, hebräisch Elohim, sonst niemand, also nicht viele Götter. Die erste Schöpfungserzählung ist im babylonischen Exil, also im 6. Jahrhundert vor Christus entstanden und steht am Ende des jüdischen Schöpfungsverständnisses. Aber weil sie so bedeutend ist, diese Erzählung, hat man sie in der Endredaktion der Bibel an den Anfang gestellt. Die Abgrenzungen zu den Erzählungen sind frappierend. Es wird nicht erzählt, wie der Mensch entstanden ist, sondern nur, dass er entstanden ist. Es wird nicht erzählt, wie die Götter entstanden sind. In Ägypten zum Beispiel wird erzählt, dass der Sonnengott Ra sich selbst erschaffen hat, um danach dann die Welt zu erschaffen. Der Gott Israels, hebräisch Elohim, ist in keiner Weise mit der Schöpfung verwandt, während im Orient die Götter in Zeit und Raum gefangen sind. Die erste Schöpfungserzählung erzählt nicht, wie Elohim entstanden ist und wo er wohnt. Sie deutet die sinnliche Wahrnehmung aber von Gott her. Er ist nicht entstanden, dieser Gott, und hat auch keine Kinder. Man kann ihn bildlich nicht einfangen. Er ist ein Unikum. So ist die erste Schöpfungserzählung auch kein Weltbild. Es gibt kein Totenreich und keine Unterwelt. Das Alte Testament hat überhaupt kein Interesse an einer Unterwelt. In dieser ersten Erzählung wird auch nicht von einem Teufel erzählt. Das Böse wird überhaupt nicht erwähnt. Der Satan kommt in der gesamten Tora, also den 5 Büchern Mose, nicht ein einziges Mal vor. Das will besagen, dass die von Gott gesetzten Grundkonstanten gut sind und das Leben schützen und fördern. Das soll die Menschen staunen, fröhlich und dankbar machen. Die Menschen sollen von ihrem Gott, hebräisch Elohim, als Baumeister der Welt fasziniert sein. Im Bild gesprochen, der Tisch ist gedeckt für Tiere und Menschen. Und jetzt ein paar Worte zur Polarität in der ersten Schöpfungserzählung. Diese beginnt mit dem ersten Satz und der Erschaffung von Himmel und Erde, Hashamayim ve'et ha'aretz, und setzt sich fort in der Entsprechung von Mann und Frau, Tag und Nacht, oben und unten, Meer und Festland, Sonne und Mond und so weiter. Das kommt daher, dass es im Alten Testament kein Wort für das Ganze als All oder Wirklichkeit gibt. Das Alte Testament kennt keine Abstraktion. Die Bibel verbleibt also im Bereich der sinnlichen Wahrnehmung und da ist es nun mal so. Man sieht das Meer und das Festland. Und daher gibt es auch keine Creatio ex nihilo. Die tiefste Entsprechung zur Schöpfermacht Gottes, die ordnet, ist das Chaos, das Tohu wa Bohu. Im Deutschen verbindet man das mit Chaos bzw. einem Zustand des Durcheinanders. Dieses Wort besteht aber aus drei Wörtern, Tohu, Wa, Bu. Und dazu jetzt ein paar Worte. Tohu bedeutet Wüste, Weglosigkeit. In einem Tohu findet man sich also in einer Wüste wieder, wo es keine Wege gibt, nur unendlich viel Sand. Es ist ein Ort der Orientierungslosigkeit und Verzweiflung. Du hast da keinen Weg. Und wer keine Wege hat, hat auch keine Auswege. Daher ist jeder gebahnte Weg einer, der einen vor diesem Chaos bewahrt. Jeder Weg, den ich gehen darf und kann, weckt in mir das Gefühl von Geborgenheit, weil er so angelegt ist, dass ich auch ans Ziel komme. Und daraus ergibt sich dann das Dankgebet an den Schöpfer, dass ich auf meinen Wegen geführt worden bin. Der Gesamtausdruck Tohu wa Bohu ist ein Hindi-Yad-Yoin, weil hier keine Polarität ausgedrückt wird, sondern das Gleiche auf doppelte Weise. Wie man auch im Deutschen sagt, zum Beispiel, das ist klipp und klar oder ab und zu oder Feuer und Flamme. Und jetzt dazu ein konkretes Beispiel. Ein obdachloser Mann erzählt, dass ihn seine Frau verlassen hat. Er war dadurch völlig ausgehebelt. Er kannte sich in nichts aus, was das alltägliche Leben betrifft. Darum hatte sich immer seine Frau gekümmert. Er war Ingenieur in einer großen Firma. Er sagte, ich war in einem Vierteljahr auf der Straße. So kann das Tohuwabohu sein, das Chaos, die Weglosigkeit, die kein Ausweg kennt. Man hat die Dinge nicht mehr im Griff. So dünn kann die Wand sein zwischen Schöpfung und Chaos. Chaos erleben ist eine Urerfahrung der Menschheit. Die Schöpfungserzählung benennt eine Gegenerfahrung, eine göttliche Gegenerfahrung. Die Schöpfung wird nicht aus dem Chaos, sondern gegen das Chaos erschaffen. Das Gefährliche, das Chaos, das Tohuwabohu, wird gebändigt. Es wird aber nicht ausgemerzt. Schöpfung heißt, dass das Gefährliche und die Abgründe abgewehrt werden, begrenzt werden. Das Schaffen Gottes, hebräisch bara, ist das höchste Kompliment, das es also für Gott geben kann. Doch es gilt auch, wer das Chaos nicht anschaut, kann die Schöpfung nicht würdigen. Schöpfung im biblischen Sinne ist also ein Sprechakt. Und Gott sprach, und es wurde. In den ersten drei Werken spricht Gott sein Machtwort, indem er die Urmächte bändigt. Gottes gebietendes Wort hat mehr Macht als alle natürlichen Kräfte und Mächte, sprich die Wassermassen. Aus allen acht Schöpfungswerken ist zu erkennen, dass erstens der Schöpfer keine Mühe hat. Er schwitzt nicht und es findet kein Kampf statt, wie in anderen Schöpfungsmythen. Es gilt nur eins, sein souveränes Wort. Zweitens, der Schöpfer ist mit seiner Schöpfung nicht verwandt. Drittens, das Gesprochene gilt, keine Geburt. Viertens, Gott ist ein Gegenüber zur Schöpfung. Fünftens, der Mensch ist von Natur aus nicht mit Gott verwandt. Sechstens, der Mensch hat aber wohl mit Gott kommunikativen Kontakt. Und jetzt ein paar Worte zum Licht. Das scheint ja wohl selbstverständlich zu sein, ist aber sehr bedeutsam, denn kein Schöpfungsmythos der Welt beginnt mit der Erschaffung des Lichts, wie es diese erste Schöpfungserzählung tut. Licht als erstes Werk ist durch das Wort Gottes geschaffen. Das heißt, Gott selbst ist Licht. Es heißt in der Bibel, Licht ist sein Kleid. In der Weihnachtsgeschichte heißt es, die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um die Hirten, sein Strahlen, sein Glanz. Das heißt, immer wenn wir Licht sehen, also kein künstliches, soll uns bewusst sein, dass wir von Gott umfangen sind, denn er ist Licht ohne Dunkel. Doch es ist ja nicht alles Licht. Es kommt nämlich in die totale Finsternis. Und so entsteht schließlich die Zeit als Wechsel von Tag und Nacht. Die Finsternis wird verwandelt in die Nacht und das Licht, das in die Finsternis kommt, wird zum Tag. Bei der Nacht handelt es sich wiederum um die Bändigung der Urmacht der Finsternis. Sie wird aber nicht ausgemerzt, sondern als Nacht in die Schöpfung integriert. Doch es wird eine Zeit kommen, in der alles in Licht gehaucht sein wird, ohne einen Hauch von Finsternis. Zeit ist immer gelebte Zeit, gegliederte Zeit, erfahrene Zeit, Rhythmen. Dieser Rhythmus Tag-Nacht ist ja wichtig. Eine Nacht kann man schon mal durchmachen. Aber wenn du nicht schlafen kannst nachts, dann bist du am Tag halt kaputt. Es heißt immer wieder, und Gott sah, dass es gut war. Für gut steht das hebräische Wort Tov. Das meint ursprünglich das Förderliche, das den Frieden, die Kunst, das Vertrauen usw. so fördert und den Dingen ihren Sinn gibt. Das ist also Tov. Gut meint aber auch schön in einem ästhetischen Sinn. Also könnte man auch sagen, und Gott sah, dass es schön war. Und hier nochmal die Prinzipien, die Grundkonstanten im Überblick. Am ersten Schöpfungstag entsteht der Raum bzw. die Atmosphäre. Am zweiten Schöpfungstag das Festland. Am dritten Schöpfungstag die Schwerkraft. Das Wasser nämlich fließt nach unten ins Meer. Diese Grundsätze prägen jede Minute unseres Lebens. Das hat Gott so für uns eingerichtet, damit wir in der Welt geborgen sind. Und das ist uns vorgegeben und kann von keiner Macht der Welt verändert werden. Darauf könnte man ja auch mal in allen Wirrungen und allen Irrtümern dieser Welt mal den Fokus richten. Das war jetzt der zweite Teil zur Schöpfung, etwas detaillierter. Und morgen begrüße ich euch dann zum dritten Teil. Bis dahin, bleibt behütet.